Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Wow. Ah, schön, dass du merkst, dass wir schon aufnehmen. Hallo, liebe Nachtschwärmerinnen. Wie Hello. Geht's euch? Achso, ihr könnt es ja. Blöde Frage, ich hoffe, es geht euch gut.
Also.
Schöner Einstieg. Ja, sehr schön. Kommen wir zu leichteren Themen. Wobei, wer weiß. Tommy, wie geht's dir?
Grundsätzlich gut. Lass mich kurz überlegen. Jo, bla bla bla, heiß ist eh. Es ist heiß. Es ist verdammt heiß. Schlafen ist immer nur mühsam. Die Welt geht zugrunde. Aber sonst ist alles okay. Irgendwie ist es gerade schon sehr, sehr viel Negativität im Raum. Zu Recht. Also wirklich zu Recht. Und ich merke schon an mir selber, dass mir immer mehr Energie kostet, positiv zu sein. Und wir kennen uns jetzt sehr, sehr lange. Wir sind grundsätzlich beide sehr positive Menschen und jetzt so ein bisschen plakativ ausgedrückt, einmal sehr gut gelaunt und immer mit einem Lächeln auf den Lippen und stets irgendwie versucht, die positiven Dinge zu sehen, aber es wird kognitiv anstrengender.
Ja, gehe ich mit.
Voll. Und das stört mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird immer herausfordernder, eben diese positiven Dinge
Perspektiven einzunehmen.
Ja, ganz genau, Perspektiven einzunehmen, voll.
Aber ich muss ehrlicherweise sagen, in dem Zusammenhang, es ist auch eine gute Feldstudie, oder wie man sagen will, um mal zu beobachten, was tut mir aber gut. Mhm. Weil jetzt als Beispiel, wenn wir hier auf Aufnahme drücken, geht's mir gut, obwohl es mir vielleicht davor nicht gut gegangen ist, aber eigentlich geht's mir gut, wenn wir Nachrichten von euch bekommen und die wirklich immer so wertschätzend sind und wir freuen uns da immer so über das Feedback, das gibt mir auch Energie zum Beispiel. Und das ist etwas, was ich ja versuche, jetzt die nächsten 6 Monate und darüber hinaus im besten Fall schon wirklich mehr zu forcieren. Mhm. Dinge anzugehen, wo ich merke, die geben Energie und die tun mir gut, wo das nicht nur eine Einbahnstraße ist.
Ja.
Also das ist schon so mein Ziel.
Und ich glaube, in Zeiten wie diesen auch extrem wichtig, vor allem die von dir angesprochene Einbahnstraße, das darf es eben nicht sein. Und ich glaube schon, dass ich meine Rolle auch gern als derjenige sehe, der eben diese positive Energie ja weitergibt. Und
der Lichtträger.
Versucht Leute anzustecken mit dieser Positivität, weil manche haben es natürlich auch viel schwerer. Also, keine Ahnung, es gibt zwei, drei Kumpels von mir suchen zum Beispiel jetzt schon urlang Arbeit, denen geht es gerade überhaupt nicht gut. Und da irgendwie versuchen, irgendwie der Lichtblick zu sein oder zumindest Positivität zu streuen und eben sie nicht im Negativen zu verlieren, ist, denke ich, schon irgendwie, sollte auch Aufgabe sein. Und eure Nachrichten sind echt unfassbar cute. Das ist wirklich arg.
Da freut man sich ganz besonders. Ich glaube, das wissen die Leute vielleicht. Ich meine, vielleicht wissen sie es. Ich meine, wir sprechen eh relativ oft darüber im Podcast, aber wir freuen uns da wirklich besonders.
Ja, also, wirklich. Wir schicken uns dann also Screenshots hin und her und wenn wir dann antworten, wird es ja hin und wieder ein bisschen schizophren, weil man natürlich logischerweise nicht erkennt, ob das jetzt der Sebi oder ich bin.
Aber
manchmal schreiben wir beide rein.
Manchmal schreiben wir beide rein, ja, stimmt.
Aber ja, wirklich, ist ein schöner Austausch, der dann auch in den Privatnachrichten stattfindet. Wirklich.
Ja, und so ein kleiner Mindset-Einstieg heute irgendwie. Passt aber ganz gut.
Sehr gut.
Weil heute ist ja wieder unsere Folge, du weißt es, Tommy.
Ah, eine Astro-Folge.
Ja, wir sitzen ja heute ein bisschen anders bei uns im Büro. Wir schauen wirklich direkt aus dem Fenster raus. Ja. Ist vielleicht inspirierend, dachte ich.
Ich bin gespannt.
Denn es ist wieder soweit, Tommy. Jetzt kommt mein toller Einspieler. Druidische Astrologie. Bäume, Tiere und altes Wissen.
Bam, bam, bam.
Für mich ist das heute eine sehr interessante Folge. Okay, auch das, glaube ich, sage ich wirklich jedes Mal, fällt mir gerade auf. Aber es ist auch wirklich irgendwie immer ernst gemeint. Wir hatten ja davor so die Fische praktisch in druidischer Astrologie. Jetzt bewegen wir uns im Zeitraum 18. März bis 14. April, sprich ungefähr wieder. Nicht ganz, aber wie immer ist es ja ein bisschen verschoben, aber zum Großteil befinden wir uns hier in der Widderzeit. Und Widder ist ja immer.
Willkommen in der Widderzeit.
Ja, Widderzeit ist eigentlich ein cooles Wort.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Ganz objektiv, okay? Und du kannst mich jetzt auch nicht verletzen, also du kannst mich schon verletzen, aber nein, alles gut. Wie findest du meine Stimme?
Deine Stimme?
Ja.
Extrem angenehm.
Wirklich?
Ja, schon.
Ja, aber ganz eine komische Wahrnehmung von mir.
Ja, aber das ist immer so. Seine eigene Stimme findet man selten angenehm.
Ich habe heute ein Kompliment, also ich habe lustigerweise von einem Okkult-Fan ein sehr schönes Kompliment hinsichtlich meiner Stimme gehört, weil ich habe mir immer gedacht, okay, also jetzt in unserer Doppelkonferenz ist...
Schönes Wort.
Schon, gell? bist du so der, also das bist du ja sowieso, aber du bist die Stimme. Für mich bist du die Stimme.
Danke.
Weil du dir wahnsinnig schön ausdrückst und einfach für mich eine irrsinnig schöne Stimmfarbe hast. Und ich höre mir unseren Podcast wegen dir an.
Wirklich, no joke.
Und jetzt habe ich aber nur das nette Kompliment hinsichtlich meiner Stimme gekriegt, aber zum ersten Mal. Darum wollte ich dich fragen. Das war jetzt kein Fishing for Compliments, das war tatsächlich wirklich pures Interesse.
Das glaube ich dir aufs Wort. Und ich finde deine Stimme extrem angenehm. Und das meine ich ganz ernst. Aber ja, schön, dass wir das mal geklärt haben.
Vielen Dank.
Wir haben schon gesagt, es geht um den Widder. Eigentlich geht es ja nicht um den Widder, sondern wir sind ja bei der druidischen Astrologie, aber so ungefähr um die Zeit. Und ich habe ja immer so ein gespaltenes Verhältnis zu Widder. Fisch ist ja das letzte Zeichen, Widder ist das erste Zeichen. Und deswegen ist schon so eine gewisse Spannung immer zwischen den zwei Zeichen, weil es ist auch Feuer und Wasser. Das heißt, hier prallen ja auch wirklich so Gegensätze aufeinander. Und so habe ich das auch immer empfunden. Also ich kenne einige Widder-Leute, die ich sehr gern mag, aber im ersten Moment tue ich mir immer schwer mit Widder, gefühlt. Ist halt so meine Wahrnehmung. Und jetzt, wo ich das hier ausgearbeitet habe, diese druidische Astrologie, die eben in diesem Widder-Zeitraum fällt, sehe ich das schon ein bisschen anders. Also da habe ich die Widder unter Anführungszeichen oder den Großteil der Widder eben nochmal neu kennengelernt.
Mhm.
Aber mal kurz zur Einordnung. Vielleicht sollen wir doch die Klimaanlage einschalten. Ist die auch schon so heiß? Also solltet ihr im Hintergrund jetzt ein leichtes Rauschen hören? Mal schauen. Eigentlich glaube ich nicht. Aber dann ist es unsere Klimaanlage. Aber heute ist es extrem heiß. Im Büro, wir haben es probiert ohne. Bei der wievielten Minute sind wir jetzt? Also noch keine 10 Minuten.
Ja,
und wir gehen ein.
Wirklich, wir gehen ein.
Und zurück zu dem Zeitraum, wo wir jetzt sind. Also wir sind ja davor praktisch bei der Esche und dem Seepferdchen gewesen.
Stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen.
Genau, und das ist ja eine träumerische Zeit, eben sehr in sich gekehrt trotzdem. Und jetzt sind wir eben in einer anderen Zeit. Jetzt ist Vorwärtsdrang, jetzt ist Frühling, jetzt blüht alles auf. Da merkt man schon diese Gegensätze, die ich angesprochen habe, ein bisschen. Und zu diesem Übergang gehören in der druidischen Astrologie zwei Wesen, die auf den ersten Blick vielleicht sehr unterschiedlich wirken, aber eigentlich erstaunlich gut zusammenpassen. Welche sind es? Der Baum ist die Erle heute.
Oh, die Erle.
Genau.
Ja, aber wie ist das Tierchen?
Ja, das Tierchen ist der Fuchs.
Oh, ist eine schöne Kombi irgendwie.
Ja.
Ja, die Erle und der Fuchs. Die Erle und der Fuchs, das könnte irgendwie so...
So ein Märchen
sein. Ja, schon, gell?
Wir reden heute sogar ein bisschen über Märchen. Schneiden wir sogar an.
Wer Sevis Blick jetzt gesehen hat, weil ich weiß, dass ich mal gerade sagen würde, dass ich nicht weiterreden soll.
Ja.
Thomas,
meine
halt,
Augen,
stopp.
Stopp.
Du wirst weggecancelt.
Schnitt, Cut. So, ich zeig dir mal das erste Bild. Wir fangen heute mit einem Bild an. Bild 1.
Eine Erle.
Richtig, es sind eigentlich so zwei Bilder in einem, deswegen mal das erste Bild, wo du die Erle siehst.
Ja, typische Erle.
Und auch das Umfeld vielleicht. Was sagt dir das Umfeld?
Das Umfeld sagt man, dass die Erle gern feucht hat. Ist hier eine, ist gar nicht ein Moor eigentlich, das ist tatsächlich wirklich eher ein Fluss. Nicht.
Ja, so Sumpf ist es schon.
Ja, aber da steht das Wasser.
Ja.
Also es ist schon wirklich richtig nass. Es ist sehr, sehr grün, aber ich glaube, ja, Fakt ist, sie dürft es gern sehr feucht haben.
Sehr gut. Und jetzt zeige ich dir gleich das Dazugehörige, was auch Bild 1 ist sozusagen. Das sind die Blätter, nur damit du sie in der nahen Ansicht mal siehst, wie die so ausschauen.
Ja, man kennt ja diese kleinen Bämerl. Ich nenne es jetzt einfach mal Bämerl.
Ja.
Die Früchte der Erle, den hat man als Kind immer deppert herumgespielt.
Ah, echt?
Mhm.
Na, schau.
Ja.
Die Erle ist ein Baum des Wassers, wie du schon richtig erkannt hast, und gleichzeitig auch ein Baum des Feuers. Wir werden noch dahinter kommen, warum. Sie wächst an Flüssen, in Sümpfen und an nassem Boden. Wird ihr Holz aber verletzt, verfärbt es sich blutrot. Und während andere Bäume in dauerhafter Nässe verrotten, wird die Erle gerade in dieser Umgebung besonders widerstandsfähig. Und das ist schon mal ganz interessant, das behalten wir ein bisschen im Kopf. Und wenn wir über die Erle sprechen, reden wir botanisch gesehen in Europa meist von der Schwarzerle. Die heißt auf Latein Alnus glutinosa.
Absolut. Gluten heraus.
Ja, genau. Und warum Gluten? Was ist so eine Eigenschaft von Gluten? Weißt du das?
Ich glaube, das ist so Weizenschüsselgluten.
Ja, genau. Aber das ist ein Kleber eigentlich. Also es klebt. Das ist eine klebrige Substanz. Sie gehört zu der Familie der Birkengewächse. Und kann eine Höhe von ungefähr 25 bis 30 Meter erreichen.
Stabil.
Stabil, richtig. Und das im Wasser.
Mhm.
Ihre Blätter, wie du ja vorhin gerade gesehen hast, sind so eiförmig und am Rand gezähnt, so mit so Spitzen. Jetzt nicht ganz zugespitzt, aber so rundzackig irgendwie. Ihre jungen Triebe und Knospen können sich klebrig anfühlen. Mm. Daher kommt auch dieser Zusatz glutinosa, was eben einfach klebrig bedeutet. Und auch gut erkannt, oder beziehungsweise gut erkannt, das ist sozusagen gut in deiner Erinnerung abgespeichert, besonders auffällig sind ihre Blütenstände.
Er meint die Bämerl.
Die du so schön botanisch richtig natürlich bezeichnet hast. Da habe ich dir eine schöne Zeichnung.
Bämerlos.
Bämerlos, da habe ich dir eine schöne Zeichnung mitgebracht. Die stammt aus 1885, ist aber eben noch heute gültig und sehr schön. Ich zeig's dir mal.
Oh, ja.
Das sind so Beschriftungen. Mhm. A ist der blühende Zweig, B ist der Fruchtzweig, C sind dann die verholzten stehen gebliebenen Deckblätter eines entleerten Fruchtzapfens und eins ist dann dieses Kätzchenschuppe, heißt dieses Bämmerl, wie du das bezeichnet hast. Und ja, ist ganz interessant zu wissen, glaube ich. Aber schaut, wie gesagt, diese Zeichnung finde ich immer, wenn man sich botanisch interessiert.
Das ist schön, das stimmt.
Ich fand das auch tatsächlich beim Biologiestudium, ich weiß nicht, ob es das heute eigentlich noch gibt, botanisch zeichnen und illustrieren, eine sehr schöne
Disziplin.
Ja, richtig. Und ein wichtiger Satz in Bezug auf die Erle ist, glaube ich, folgender. Die Erle verändert den Ort, an dem sie wächst.
Oh, sehr deep. Halleluja.
Und das ist natürlich in einem druidischen Kontext sehr wichtig, weil die Erle wächst jetzt nicht nur einfach an einem Ort, sondern wie gesagt, sie verändert diesen. Man findet sie bevorzugt an Flussufern, Bächen, Seen, in Moorlandschaften und in feuchten Wäldern. Ihre Wurzeln stabilisieren weiche Uferbereiche und können dadurch helfen, Erosionen zu vermeiden. Gleichzeitig, und das finde ich auch sehr spannend, arbeitet die Erle unter der Erde mit Bakterien der Gattung Frankia zusammen. Sie leben in kleinen Knöllchen an den Wurzeln und können Stickstoff aus der Umgebung binden. Dadurch kann die Erle auf, ich sage jetzt mal, vergleichsweise nährstoffarmen Boden gedeihen und sogar den Boden fruchtbar machen. Ja. Also eine sehr besondere Eigenschaft. Mhm. Und das hatten wir so auch noch nicht, finde ich, mit so einem Bakterium. Ich finde ja auch dieses Myzelen von den Pilzen und so, ich finde immer ganz interessant, wie Bäume so andere Organismen nutzen für sich.
So Symbiosen. Mhm,
so Symbiosen eingehen, ja, richtig.
Wenn das jetzt so ein tolles Wort gewesen
wäre. Ja, heute hast du es
Symbiose.
Ich habe das Wort schon vergessen, aber wo du unsere zusammen... Was hast du?
Doppelkonferenz.
Ah ja, Doppelkonferenz. Schon wieder vergessen, aber es hat mir sehr imponiert, das Wort. Und was ist natürlich dann cool, wenn der Baum jetzt tatsächlich nicht nur einfach in der Umgebung ist, sondern sie umbaut, wird dadurch natürlich auch ein besserer Lebensraum für Pflanzen, Pilze, Tiere. Also das hat einen großen Impact mit einem Wort. Und das ist symbolisch schon mal nicht unspannend, wenn wir das so im Hinterkopf behalten. Denn die Erle steht dadurch für Menschen, die einen Raum betreten und ihn verändern. Meistens tragen die wirklich aktiv etwas bei, die Erle-Menschen. Werden deshalb auch oft als dominante Personen wahrgenommen, was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass sie das unbedingt wollen oder forcieren, sondern das liegt einfach in ihrer Natur, könnte man sagen. Aktiv etwas beeinflussen kann ja ganz viele Ebenen haben. Ja. Manchmal bringen sie in Bewegung hinein, manchmal heilen sie wie der Baum irgendein System und manchmal zeigen sie auch einfach nur auf, was schon lange irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Aber bevor wir uns mit dem Menschen beschäftigen, noch zurück zum Baum. Wie schon gesagt, sie ist prinzipiell ein typischer Baum des Wassers. Das heißt, die Wurzeln werden erst richtig stark im nassen Boden. Und das ist sehr interessant, weil ihr Holz wurde zum Beispiel schon früher für Wasserleitungen, Schleusen, Boote, Brücken und Pfähle verwendet, weil es eben unter Wasser erstaunlich widerstandsfähig ist. Und kannst du dir mal denken, eine italienische Stadt mit Wasser.
Venedig.
Die davon profitieren hat können, ja richtig. Also Fun Fact, ein großer Teil der historischen Bauten Venedigs ruhen auf Holzpfählen, die zum größten Teil aus Erlenholz sind.
Spannendes Wissen. Damit würde ich angeben.
Ich glaube, bei unseren druidischen Astrologiefolgen, da nimmt man wirklich immer so ein bisschen so Konversations-Icebreaker mit. Man könnte also auch sagen, irgendwie die Erle gewinnt ihre Stärke daraus, wo die meisten eigentlich...
Schwächeln.
Und auch das passt natürlich gut zu den Erlengeborenen. Mhm. Denn sie sollen häufig nicht dann am stärksten sein, wenn alles einfach und bequem ist, sondern ihre eigentliche Widerstandskraft zeigt sich in schwierigen Lebensphasen. Das können wir schon mal so mitnehmen. Und jetzt kommen wir zum Feuer. Warum denkst du denn, könnte sie mit Feuer assoziiert auch werden?
Du hast jetzt erst schon ein bisschen irgendwie was angeteasert. Ich könnte mir vorstellen, das liegt irgendwie an der Farbe. Nein, er reagiert überhaupt nicht. Das liegt nicht.
Oh ja, doch, das stimmt, das schwingt damit, ja.
Weil irgendwie, wenn sie verletzt wird, erscheint sie in feuerrotem Rot.
Richtig, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für Bäume. Aber es ist ein besonders gut geeignetes Holz für Holzkohle. Daher
krass.
Das Feuer.
Okay.
Früher entstand durch dieses Bluten des Baumes sozusagen der Eindruck, dass das natürlich kein gewöhnlicher Baum ist.
Ja.
Das ist irgendein beseeltes Wesen, was jetzt nicht heißt, dass Bäume an sich keine beseelten Wesen sind, möchte ich gleich dazu sagen. Aber wenn er bluten kann, ist man davon ausgegangen, dass er auch Schmerz empfinden kann und dass das vielleicht etwas ganz was anderes ist und sich mehr als Erle tarnt, dass darunter etwas ganz was anderes liegt. Und in Teilen des irischen und britischen Volksglauben galt es deshalb auch als unheilvoll, eine Erle zu fällen oder selbst bei einer Reise vorbeizugehen. Also die Erle war da eher mit behutsam und mit sozusagen aus sicherer Entfernung zu betrachten.
Respektabstand.
Genau, weil sie glaubten eben dadurch, dass er bluten kann, dass da irgendeine verborgene Kraft drinnen lebt. Wenn das Holz verletzt ist, unter Wasser, heilt es auch wieder schneller. Also du siehst, ihre ganze heilende Kraft oder wie man es nennen will, kommt aus dem Wasser.
Mhm. Wait for it. Sind Erlmenschen nah am Wasser gebaut?
Oh ja, ich nehme an. Wobei, sie sind sensibel. Aber tatsächlich kommt das sogar in einem Punkt irgendwann später. Ja, sie sind sehr emotional, kann ich ein bisschen vorgreifen. Sie sind emotional, absolut. Aber sie sind nicht so emotional wie die Fische jetzt zum Beispiel, die sich dann darin verlieren können in diesem Meer. Die sind schon eben, wir haben den Frühling hier schon, da ist schon noch Tatendrang dahinter trotzdem. Gefühlvoll und nah am Wasser, aber die können dir auch trotzdem mit Tränen in den Augen eine watschen.
Glaubst du, je mehr ich drüber nachdenke, also erstens war es eine Feier-Analogie, aber glaubst du, dass nah am Wasser gebaut sein irgendwas damit zu tun hat? Diese Redewendung?
Könnte ich mir schon vorstellen, dass das inspiriert ist dadurch, zumindest in irgendeiner Art und Weise. Aber wissen tue ich es nicht.
Okay.
So, welches paranormales Reich, sage ich mal, wird besonders mit der Erle verbunden? Vielleicht kannst du dir denken, Sümpfe, Grün, das Licht fällt so ein.
Welches paranormale Reich?
Oder welche Wesen sind da, glaubst du, werden mit der Erle sehr gern verbunden?
Gib mir einen Tipp.
Es hat Flügel und schaut menschlich aus.
Fangt's mit E an?
Es hat zwei E's drinnen.
Elfen?
Ja, es ist das. Okay, ja, Elfe oder Feen, ja.
Ah ja.
Ist es dasselbe?
Boah, oh, weiß ich gar nicht.
Almost, würde ich sagen.
Ja.
Absolut richtig, also die Erle und das Feenreich werden stark miteinander verbunden.
Mhm.
Und das hängt ja natürlich schon, wenn du dich an das Bild 1 jetzt erinnerst, das ist ja auch, das hat gleich so eine mystische Atmosphäre oder so ein Moor und Sumpf.
Ja, stimmt.
Irgendwie, das passt dann ganz gut. Und natürlich auch dort, wo es sehr feucht ist, dort wachsen viele Pilze und verbindet man eben einfach gleich direkt mit diesem Feenort.
Mhm.
Das hatten wir auch schon oft gehört. Es gilt als ein Schwellenort. Wir hatten jetzt schon einige dieser Schwellenorte. Kreuzungen zum Beispiel sind Schwellenorte, wie wir wissen. Zusammengefasst sind das einfach jene Orte, wo die Grenzen zwischen Realität und, ja, was du jetzt willst, Mystik, Magie oder was auch immer, sehr dünn ist. Und genau an solchen Schwellenorten wurden in europäischen Überlieferungen immer wieder Feen, Naturgeister erwähnt oder verbunden. Es heißt, dass die Erle eine Art magischer Grenzzaun zum Feenreich ist. Und ich weiß nicht mehr, wie diese Serie hieß, die ist mir jetzt gerade eingefallen. Die war eigentlich ziemlich aufwendig produziert. Ich glaube, das war sogar eine englische von BBC oder so. Da ging es um dieses Feenreich. Und wenn ich mich richtig erinnere, war da sogar eben ein Baum die Tür, um da hin und her zu reisen. Und ich glaube, der Erlkönig war der König der Feen, sozusagen.
Wirklich?
Und ich glaube, das hat auch so geheißen, irgendwie mit Erle. Aber eben, ich bin es nicht mehr sicher. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Vielleicht ist das was für Zukunft, Sebastian.
Ja. Vielleicht lassen wir es einfach so stehen und nehmen uns das wahr hin. Wir sollten weniger googeln und weniger ChatGPT. Mut zum Gerücht.
Mut zur Lüge.
Ja,
das ist kein guter
Slogan
für einen Okkult-Podcast.
Ja, naja. Mut zur Vermutung.
Ja.
Ja.
Oder vielleicht animieren wir dadurch ja auch die Kommentare, dass jemand, der es weiß, gerne uns darüber aufklärt.
Ach, auch schön. Wir streuen jetzt einfach so Fragen und Halbwahrheiten rein, um Engagement zu kriegen.
Fällt mir ja, gut. So wie bei dem Hirsch-Reh-Dilemma.
Ja, da sind sie aufgewacht, unsere Fans. Da sind sie gekommen. Thomas, du Depp, das Reh ist nicht das Kind
nicht
vom
nur
Hirsch.
Nicht nur du, ich ja auch. Ich war immer auch hundertprozentig sicher, dass Rehkitz, ich habe es eh schon wieder vergessen.
Da sagst du ja, komm mal. Na wirklich, unmöglich. Ihr seid unmöglich da draußen. Wir lieben euch trotzdem.
Genau. Vorher loben wir euch noch schon, wir sind Zuckerbrot und Peitsche
ja,
heute.
Wirklich.
So, ein weltlicher Aspekt, warum man es noch mit den Feen verbunden hat, ist folgender. Aus den Blüten und auch aus anderen Teilen der Erle konnte man schon immer Farbstoffe gewinnen. Und einen ganz besonders, welcher denkst du denn?
Naja gut, jetzt sollte eigentlich Rot daherkommen, aber das wird es nicht sein.
Richtig.
Feen,
Naturgeist.
Grün.
Yes, genau. Also vor allem grün, wurde aus der Erle hergestellt und dadurch hat man auch immer schon angenommen, dass das irgendwie mit den Waldmenschen und den Feen zu tun hat, dass die wahrscheinlich sich anmalen, also dass diese Waldmenschen und Feen diese Erle auch benutzen, um sich zu tarnen im Wald.
Ja, süß.
Genau. Also daher kommt
das. Das ist ja cute irgendwie.
Ja, gell, ist cute. Ich finde auch eben, ich bin heute sehr begeistert von dem Baum und dem, und dem Tier.
Wir werden, das war sehr schön und darum finde ich, dass der Fuchs ausgezeichnet dazu passt.
Schön, das ist so dass harmonisch. Du das jetzt sagst, weil das ist tatsächlich die erste Überschneidung von Erle und Fuchs.
Cuteness.
Ja, auch. Aber es geht um Tarnung. Der Fuchs ist ja auch ein Meister der Tarnung.
Wirklich?
Ja, schon. Der Fuchs kann gesehen werden, wenn er will.
Oh, du hast heute die Weisheiten raus, bist du narrisch.
Ja, heute müsst ihr zwischen den Zeilen
Wahnsinn.
Hören. Ich wollte sagen lesen, aber lesen geht nicht ganz.
Boah, okay.
Die Erle an sich tut sich ja jetzt nicht selber tarnen, aber sie kann dir helfen beim Tarnen. Mhm. Der Fuchs wiederum tarnt sich selbst. Dann kommen wir zu unserem beliebten Teil, dem Ogam. Das ist ja diese altirische Schrift. Und hier begegnet uns die Erle als Fern. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Man schreibt es F-E-A-R-N, Fern. Das Zeichen zeige ich dir dann gleich. Das ist das Bild 3. Da habe ich ein wunderschön unscharfes Bild rausgesucht.
Show me.
Aber ich dachte mir eben, bevor ich von ChatGPT eins generieren lasse, finde ich das trotzdem irgendwie sympathischer.
Finde ich gut. Mut zur Authentizität.
Links, bei dir links oben ist das Zeichen. In dieser Ecke, in diesem Kreis.
Das Schlüsselzeichen.
Hm?
Das Schlüsselzeichen.
Empfindest du es als Schlüssel?
Aus was hast du beschrieben?
Nein, ich habe es noch gar nicht beschrieben.
Achso, okay. Ja, ich bezeichne es als unteren Teil von einem Schlüssel.
Sehr interessant. Das wird nämlich wirklich noch kommen. Bin ich nicht drauf gekommen.
Okay.
Ja, spannend. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt gerade überlegt, wie man das beschreibt. Für die, die das jetzt nicht sehen, ich meine, ihr könnt es dann natürlich auf unserem Instagram.
Wie der untere Teil von einem Schlüssel.
Ja, schon. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob man sich dann das so vorstellen kann. Es ist einfach eine Grundlinie.
Jetzt wird es überverkopft.
Ihr schaut es dann an. Wir bleiben bei unteren Teil eines Schlüssels. Ich hätte das gleich so lassen sollen.
Kann.
Dieses Fern, also dieses Zeichen, steht für die Verbindung unterschiedlicher Bereiche. Für Führung, Schutz und die Fähigkeit, zwischen emotionalen und rationalen Kräften zu vermitteln.
Du meinst wohl, eine Tür aufzusperren?
Ja, das kommt später. Ich habe dann nämlich ein Ritual gefunden, wo das wichtig ist. Und da geht es um einen Schlüssel, deswegen finde ich das spannend.
Halleluja.
Und wenn du jetzt so hörst, Fern, ja, wenn du dann Englisch Feen denkst.
Fernsehen.
Nein, wie heißt Englisch Fee? Fairy.
Hätte ich tatsächlich nicht gewusst.
Ach so?
Fairy Tale. Ja, okay.
Aber eben Fern und Fairy. Also du siehst hier, dass von der Erle auch hier schon die Verbindung zu den Feen besteht. Es wird außerdem mit diesen Entscheidungssituationen verbunden. Nicht unbedingt mit dieser schnellen Entscheidung aus einem Impuls heraus, sondern mit einer Entscheidung, die entsteht, wenn man beide Seiten eines Konflikts wirklich verstanden hat. Wir haben ja gesagt, es ist ein Grenzbaum.
Ja,
und deswegen
okay.
Zwei Seiten. Wieder. Also ja. Die Erle und auch das Zeichen der Erle, das Fern, steht dafür, dass man beide Seiten kennt. Die Realität hat in dem Fall und das Feenreich.
Okay.
Oder was auch immer. Es ist übrigens das Lautwort F, wenig überraschend. Und in der magischen Symbolik kann Fern deshalb als Zeichen verwendet werden. Weil, weißt du, so wie Runen oder so, kann man ja Schutzzauber oder ähnliches irgendwie vollführen. Und da hat ja jedes eine gewisse Symbolik und Bedeutung. Mhm. Das heißt, Fern benutzt man, wenn man einen Übergang bewältigen muss, wenn man zwischen zwei Möglichkeiten steht, Schutz auf einer Reise sucht.
Ich glaube, ich kenne das als Diabolo.
Wir werden heute schon wieder ein paar PlayStation-Analogien
haben. Ja, voll. Ich kenne das als Diabolo.
Das habe ich ja nie gespielt, Diabolo.
Du hast mit so Steinen und Runen und so, hast halt deine Waffen irgendwie verstärken können. Wow, klinge nerdy. Und ich glaube, da war dieses Symbol drauf.
Kann gut sein.
Ja.
Ist auch ein sehr wichtiges. Also tatsächlich, obwohl es eben so ein einfaches Zeichen ist, auch wenn ich es nicht beschreiben konnte, hat es eine der stärksten...
Grundlinie.
Ich wollte das irgendwie nochmal verständlich machen. So, kennst du das? Das ist wie dieses Tippex-Phänomen. Wenn du versuchst, irgendwie was auszubessern, es wird immer schlimmer.
Ja.
Du hättest es einfach so lassen sollen. Du hast schon recht gehabt mit dem Schlüssel. Also ich hätte einfach sagen müssen, gut gemacht. Das abschließend zu dem Zeichen noch. Wenn man emotionale und kämpferische Kräfte ausgleichen möchte, ist es gut zu verwenden oder den Mut braucht, seine Umgebung zu verändern oder eine neue Tür zu öffnen.
Eine Tür zu öffnen?
Und jetzt kommen wir zu einem nerdigen Teil, weil du ja eh schon in deinem Nerdy-Modus bist. Dachte ich mir, passt das ja jetzt perfekt. Nämlich die Erle und die Schlacht der Bäume. Vielleicht erinnert dich das gleich schon instant an etwas?
An Herr der Ringe.
Ja, aber bevor wir jetzt zu Herr der Ringe gehen, jetzt mal grundlegend, warum. Das geht auf ein walisisches Gedicht zurück, nämlich Cad Godó.
Ja.
Es ist C-A-D und Godoy.
Aber ich finde ja gut, dass du es mit der Faust so mitgegangen
bist. Ja, so walisisch. Ich
denke, ja, das ist walisisch. Typisches. Ja, ich sehe den Waliser in dir.
Ja, danke. Also, Kat Godoy. Heißt dieses Gedicht. Und da geht es um die sogenannte Schlacht der Bäume. Mhm. Der Text wird dem legendären Dichter Taliesin zugeschrieben und ist in einem mittelalterlichen Buch, nämlich Book of Taliesin, überliefert. Wie ich das geschrieben habe, dachte ich mir so, und rausgesucht habe und alles, dachte ich mir so, boah, das erinnert mich an Herr der Ringe. Bin ich da voll was auf der Spur? Das bekannteste ist sozusagen überhaupt, dass es davon inspiriert ist. Und ich dachte so voll, ich habe was irgendwie Tolles gefunden. No. Aber naja. Ich meine, es ist toll trotzdem. Ja. Und in dieser rätselhaften Dichtung werden Bäume zu handelnden und kämpfenden Wesen, also eben in Herr der Ringe. Sie erscheinen nicht als passive Pflanzen, sondern wie ein Heer, in dem jede Baumart eine eigene Kraft, Aufgabe und Persönlichkeit besitzt. Tolkien war ein Professor für alte germanische und keltische Sprachen und war von Anfang an hochgradig fasziniert von walisischer Mythologie. Deshalb hat diese Sage ihn dazu inspiriert, auch diese Ents haben die ja geheißen, ja. Also der Baumbart in diesem Fangornwald war das, das ist eigentlich wirklich davon inspiriert. In der Sage ist es sogar so, da gibt es auch einen Zauberer, den Gwydion, der hat die Bäume durch Magie und das Benennen ins Leben gerufen.
War der Baumbart der Erle?
Weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht, da wird nicht explizit das Erle, glaube ich.
Nein, ich glaube nicht, ne.
Und du merkst, in dieser Sage ist es ja auch so, dass der Zauberer die Bäume benennt und anspricht und dann erwachen sie zum Leben. Und das ist ja recht ähnlich wie in Herr der Ringe. Ich habe dir auch den Satz, wie sinngemäß lautet auf Deutsch, aus diesem Gedicht mitgebracht. Der geht so. Die hohen Zweige der Erle sind auf deinem Schild. Bran ist dein Name. Die Erle wird damit auch zu einem Zeichen, das eine verborgene Identität enthüllt. Und das ist schon sehr interessant. Denn die Erle steht ja einerseits eben für diese Tarnung der Feen, aber jetzt wissen wir, andererseits kann sie auch Tarnungen durchbrechen. Jetzt zeige ich dir Bild 4.
Bild 4.
Das ist das Cover von dieser Sage, was ich dir gerade erzählt habe. Das ist ein neues Cover. Ich glaube nicht, ich weiß, dass das nicht das Original ist, aber es zeigt schon ganz gut, das hat so Herr der Ringe-Vibes. Deswegen habe ich es so mitgenommen.
Oh ja, ja, voll. Ja, es schaut aus wie das Cover von einem Fantasy-Roman.
Roman, ja. Ja. Kann man so stehen lassen. Ja. Der Name, der in der Schlacht der Bäume mit der Erle verbunden wird, ist eben Bran, wie ich vorher vorgelesen habe. Und Bran ist einer der großen Gestalten der walisischen Mythologie. Er wird als gewaltiger König und Riese beschrieben. Er wird dort nicht nur als Herrscher beschrieben, sondern vor allem auch als eine Art Schutzmacht des Landes. Bran zieht dann nach Irland, um seine Schwester Branwen zu retten, die dort misshandelt und erniedrigt wurde. Es kommt dadurch zu einem verheerenden Krieg. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch sein magischer Kessel, der gefallene Krieger wieder zum Leben erwecken kann. Die Toten kehren dann körperlich zurück, verlieren jedoch ihre Sprache. Hat jetzt im Großen und Ganzen gar nichts mit dem zu tun, was wir jetzt gerade hier reden. Ja, aber ich habe es gelesen und fand es irgendwie spannend. Einfach diesen Aspekt, weil ich das ein sehr starkes Bild finde, diese Wiedergeburt ohne Stimme. Und hier ist es auch so, durch Magie kannst du vielleicht viel machen, aber es hat immer einen Preis. In dem Fall die Stimme. Und was ist denn ein Leben sozusagen, wenn du deine Stimme verlierst? Und deswegen habe ich es einfach mitgenommen für diesen, damit ihr jetzt alle darüber sinnieren könnt. Wenn die Folge vorbei ist, könnt ihr euch eine Tasse Tee machen und euch hinsetzen und euch denken, wow, wie ist das, wenn man keine Stimme mehr hat? Weil wir sollten unsere Stimme ja öfter erheben. Man sollte ja für sich einstehen und so.
Haben also, wir schon geredet.
Genau, deswegen, siehst du, habe ich noch gar nicht gewusst, dass wir diesen Mindset
Podcast aufnehmen.
Podcast heute machen und habe das schon mitgenommen. Aber das Ende möchte ich euch jetzt natürlich auch nicht unterschlagen. Am Ende wird Bran dann durch einen vergifteten Speer am Fuß verwundet.
Orga, Spoiler.
Siehst du, dann mache ich Triggerwarnung.
Spoilerwarnung, es gibt, falls wir diese walisische Sage nur lesen.
Ja, das kann ich vorher reinschneiden. Dann passt es wieder nicht danach, ist vielleicht.
Ja, wir lassen den Spoiler drin.
Ja.
Wenn wir es jetzt wirklich im Fassad haben, dann tut es uns leid, aber Respekt, dass du die Sage liest.
Oder lesen wolltest. Also er weiß, dass er sterben wird, der Bran, durch diese Verletzung. Auch irgendwie lustig, dass so ein Speer am Fuß irgendwie so ein Symbol ist, oder? Das war doch bei
Achillesferse.
Achillesferse, das war bei Siegfried, da bei den Nibelungen sagen. Nein, da war es das Schulterblatt.
Ja, stimmt, da war es Schulterblatt.
Naja, egal.
Da war irgendein Bladel, oder?
Ein Lindenblatt.
Ein Lindenblatt.
Ja, werden wir vielleicht dazu kommen, wenn wir
über die Achillesferse? Bei der Achillesferse?
Ja, da haben sie ihn gehalten, wie sie ihn in diesen Topf oder so. Ich weiß nicht, was für eine Flüssigkeit, die ihn so unsterblich gemacht hat.
Stimmt.
Haben sie ihn bei der Ferse gehalten und drum.
Faszinierend.
Ja, das weiß ich noch. Achill ist ja irgendwie so ein Gay-Character aus der Antike.
Da gibt's einen, ah, wirklich?
Ja, ja. Das wusste ich auch
oder
lange
viele,
Zeit.
Viele, oder?
Ja, klar, die Griechen waren da ja nicht so.
Achill war, glaube ich, auch scharf.
Oh ja, wird ja so gehandelt. Ja, war ja Brad Pitt auch in den besten Jahren sozusagen bei Achilles.
Ja, ja, vorher.
Also würde ich jetzt schon mal annehmen, scharf, dass der sicher hot war. Und ich meine, der war Krieger und Soldat, der war sicher auch gut gebaut. Anyways, wir verlassen Achill. Wir sind wieder zurück bei Bran, der weiß, dass er sterben wird, weil er am Fuß verletzt worden ist. Und deswegen befiehlt er seinen Gefährten, seinen Kopf abzutrennen und ihn nach London zu bringen. Dieser abgetrennte Kopf spricht weiter. Er begleitet dort die Überlebenden auf ihrer Reise, unterhält sie und bleibt für viele Jahre hinweg unverwest. Schließlich soll er dann am White Mount, nahe von Tower von London, so ein Ort begraben worden sein und sein Gesicht wurde angeblich in Richtung des europäischen Festlands ausgerichtet, damit er das Land weiterhin schützen konnte. Und ich sage, wir haben heute ein, zwei PlayStation-Analogien. Das hat mich doch auch erinnert wieder an God of War. Da gab es doch auch diesen abgetrennten Kopf, der stimmt, reden der konnte.
Rede, ja, ja, voll, du hast völlig recht. Stimmt.
Und auch hier ist es ja wieder das, was mitstirbt. Ja, jetzt bin ich falsch. Was mitschwingt, ist, dass er nicht vollständig stirbt. Selbst wenn sein Körper vergeht, ist sein Bewusstsein noch da.
Und der Körper vergeht, der Kopf bleibt.
Ja, und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen so symbolisch zu sehen.
Glaubst du, das ist symbolisch?
Ja, ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist auch eine der tollen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe.
Ja. Ja.
Und das passt halt auch wieder perfekt zur Erle, diese Geschichte. Deswegen passt es ja doch wieder rein, weil es auch zwischen zwei Welten hin und her geht. Weil eigentlich ist er tot irgendwie auch nicht. Ja. Also, ja. Dann natürlich, Erlenholz ist auch ein beliebtes magisches Werkzeug.
Mhm.
Aufgrund ihrer Verbindung zu Wasser, Feuer und dieser Schutz- und Anderswelt-Grenzbaum wird er in vielen magischen Traditionen als Material für Übergangs- und Schutzrituale verwendet. Und man kann ein kleines Stück Erlenholz deshalb symbolisch tragen, wenn man sich in einer Phase der Veränderung befindet oder eben das Gefühl hat, man ist zwischen zwei Lebensabschnitten gerade.
Ah, ja. Mhm.
Nicht unbedingt gefangen, aber man ist vielleicht eben gerade wirklich so in diesem Zwischenraum.
Mhm.
Und jetzt kommen wir mit dem Schlüssel, jetzt kommt's. Weil das fand ich besonders schön. Ich habe nämlich gelesen, dass man öfter auch ein Stück Erlenholz an seinen Schlüsselbund getragen hat.
Okay.
Weil der Schlüssel öffnet ja Türen, wie wir wissen, und die Erle soll es auch ein Zeichen für Türe und Schlüssel sein, aber auch Schutz für diesen Übergang.
Mhm.
Ich habe hier eben dieses Erlenritual gefunden für diesen Schlüsselbund. Dafür benötigt man ein kleines Stück bereits abgefallenes oder irgendwie sonst verantwortungsvoll ergattertes Erlenholz, einen Schlüsselring oder ein Band, eine Schale mit Wasser, eine Kerze und einen Gegenstand, mit dem sich das Zeichen fern eben einritzen lässt. Mhm. Weil hier, siehst du, brauchen wir nämlich das Zeichen auch wieder für Schlüssel. Deswegen fand ich das so spannend. Mhm. Zuerst wird das Holz dann für einige Minuten
ins Wasser gelegt,
richtig. Es soll nicht vollständig eingeweicht werden. Dann wird die Kerze entzündet. Die Flamme steht wiederum für die Entscheidung, für diese Handlung und Mut und einen neuen Weg zu betreten. Und wir sind ja, wie gesagt, im Zeichen des Widders und das ist ja ein Feuerzeichen. Also du siehst selbst bei diesem Ritual, obwohl es jetzt kein astrologisches Ritual ist, sind hier diese vielen Symboliken drinnen, die wir die ganze Zeit schon mitziehen. Anschließend zeichnet man dann das Zeichen fern auf das Holz und währenddessen kann man sich dann fragen, welche Türen möchte ich öffnen und welche möchte ich damit verschließen. Dann wird das Holz am Schlüsselbund befestigt und für einige Zeit getragen und das soll dann sozusagen helfen.
Cool.
So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Eigenschaften der Erlgeborenen. Wir haben gesagt, 18. März bis 14. April. Und Menschen, die in dieser Zeit geboren sind, werden häufig als intuitiv, aber auch sehr unabhängig und innerlich kraftvoll beschrieben. Sie besitzen oft die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Welten zu bewegen, eben auch wieder der Erle geschuldet. Sie können emotional, das ist das, was ich gesagt habe, sie sind sehr emotional und empfindsam, aber gleichzeitig sehr entschlossen handeln. Sie verstehen die Verletzlichkeit anderer und sind aber trotzdem nicht bereit, zum Beispiel sich dauerhaft davon kontrollieren zu lassen.
Mhm.
Und das finde ich ja ganz gut. Man sollte nichts in Extremen ausleben, glaube ich. Aber an sich ist das ein guter Ansatz, dass man schon sich bewusst ist, dass die Aussage jetzt diesen Menschen verletzen könnte. Aber wenn es was bringt und wichtig ist, dass er das hört, dann sollte das auch nicht der Grund sein, warum er es nicht sagt. Oder wenn es da wirklich auch um meine Grenzen geht und ich weiß, es verletzt einen anderen, aber es ist wichtig für mein weiteres Dasein oder so. Also wenn das sozusagen irgendwie schon auf einen guten Grund fußt, ist es manchmal wirklich besser, die Stimme zu erheben, als zu schweigen.
Ja, bin ich voll bei dir. Aber so dieses Nein-Sagen generell betrifft und eigene Grenzen setzen. Wobei man sie ja dann niemals irgendwo rein gaslighten lassen soll.
Ja, und gleichzeitig finde ich auch, wenn ich immer nur meine Grenzen abziehe und nur auf mich schaue, kann das auch eine schlechte Eigenschaft
sein. Ja, dann ist das ein sehr egoistisches Leben.
Ja, und ein sehr einsames, glaube ich.
Und das sehr einsames, ja.
wir haben schon darüber gesprochen, Ehrenmenschen verändern ihre Umgebung häufig.
Mhm, und dass sie, wenn sie einen Raum betreten, sehr präsent sind.
Genau, sie können auch sehr verbindend wirken, also so, dass sie Leute, Freundschaften, also die sagen so, hey, ihr zwei werdet euch super verstehen.
Ah
so
ja.
Oft, ja, das ist so, sie haben so was Verbindendes. Und in Familien sind sie eigentlich meistens die Personen, die so alte Familienmuster aufbrechen.
Mhm.
Im Beruf wiederum erkennen sie oft, welche Struktur nicht mehr funktioniert. Und in Beziehungen bringen sie häufig Themen an die Oberfläche, über die die andere Person vielleicht nicht so sprechen würde. Der Fisch ist ja mehr so, durch seine ruhige Energie passiert das von selber, dass sich die Leute öffnen, manchmal ganz unbewusst. Und hier haben wir schon wieder Frühling. Das ist schon, ich sage jetzt mal, forciert, aber auf eine gute Art und Weise. Also der lässt dann in deinem Interesse im besten Fall nicht locker, sondern hakt da schon nach, aber mir kommt vor, irgendwie hast du da ein Thema mit dem. Kann das sein? So in die Richtung. Sie gelten deshalb nicht gerade als bequem. Und sie sind sicher nicht everybody's darling.
Mm. Ja, sicher, wenn man ständig Dinge anspricht.
Ja.
Also halt so in der wahrgenommenen Realität ständig, dann ist man nicht gemütlich, ja.
Richtig. Und das ist etwas, was ich schon mit dem Widder auch verbinde. Also ich persönlich habe auch immer das Gefühl, Widder sind halt auch Feuer.
Die zündeln auch, oder?
Ja, aber im positiven Sinn. Das klingt irgendwie so negativ.
Aber auch im negativen Sinn?
Ja, das ist die negative Form davon. Aber im besten Fall ist ihre Motivation eigentlich, dass du heilst.
Ja, aber du kannst da wegschwemmen.
Richtig,
ja.
Wie alles, was zu extrem ist.
Ja. Entschuldigung, ganz kurz. Die Elfe in Herr der Ringe, erster Teil, die das Wasser so bewegt hat, kannst du dich erinnern? Die diese, wie der Frodo verletzt worden ist.
Ja, sicher, kann ich mich erinnern, das ist die Arwen.
Ja, genau.
Das Main Character Energy.
Okay, aber ja.
Die Arwen und Aragorn, oh Gott, das ist die Liebesgeschichte von diesem ganzen Buch.
Ja, die hat das Wasser kontrollieren können, oder? Mhm. Glaubst du, gibt es einen Connect?
Möglich, ja. Wüsste ich jetzt nicht, aber macht schon total Sinn. Und Wasser ist ja auch eben so was Fließendes und eben wird ja mit Feen eben irgendwie verbunden. Es ist ja auch etwas, was zwischen zwei Welten ist, unsere Welt und eine eigene Welt. Also macht schon ganz Sinn, dass Elfen und Feen mit dem Wasser verbunden sind. Zu den Stärken der Erde. Sie verändern festgefahrene Systeme, das haben wir eh schon gesprochen. Zweitens, sie verbinden Gefühl und Handlung, das haben wir auch besprochen.
Aber ganz kurze Zwischenfrage. Sie verändern bestehende Systeme. Ist es, weil sie, ich sage es jetzt sehr überspitzt, okay, unflexibel sind? Oder ist es, weil sie nach Verbesserung streben? Weißt du, was ich meine?
Ja, also im besten Fall ist es der Anspruch nach Verbesserung. Und es wird so gesagt, dass sie halt Möglichkeiten sehen, wo andere schlechte Voraussetzungen eher wahrnehmen. Gerade in so Krisen können sie aus einem unfruchtbaren Boden etwas machen. Mhm. Das können die gut.
Okay.
Im Beruf würde ich mir das jetzt so vorstellen. Die wissen, naja, aber wenn ich den Aspekt umdrehe oder das hinzubringe, dann kann das sehr fruchtbar sein, dieses ganze Projekt.
Mhm.
Dann sie erkennen verborgene Motive. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Ehrenmenschen spüren häufig, wenn jemand etwas verschweigt. Die sehen das, was dahinter liegt oft, unter der Maske, sage ich mal, worüber wir auch noch zu sprechen kommen, über die Maske. Sie haben einen natürlichen Beschützerinstinkt. Also wenn jemand ungerecht behandelt wird, dann sind sie schon sehr kämpferisch. Aber das muss jetzt nicht unbedingt auf Menschen bezogen. Also ich habe gelesen, sie verteidigen jetzt nicht nur Menschen, sondern auch Orte, Beziehungen, weil sie betrachten vieles als Teil des Kreises. Wunden verwandeln, das haben wir auch schon gesagt, so wie die Erle im Wasser, schaffen sie es auch aus Wunden etwas Positives zu machen und entweder in Wissen umzuwandeln, Mitgefühl oder Lektion oder was auch immer. Und das sind so die grundguten Eigenschaften. Mhm. Bei den Schwächen, sie versuchen oft, Dinge zu retten, die vielleicht auch nicht gerettet gehören.
Mhm.
Manche Dinge sollen auch irgendwie nicht verändert werden und manche Dinge sollen so verenden, wie sie verenden.
Mhm.
Sie wollen Beziehungen heilen, sie wollen Familien zusammenhalten, sie wollen andere Menschen auch aus schwierigen Situationen retten, was prinzipiell eine gute Eigenschaft ist, aber sie vergessen halt manchmal, dass nicht jeder Boden von ihnen fruchtbar gemacht werden muss und eben nicht jeder gerettet werden will auch.
Mhm.
Dass manchmal auch das Verlieren eine Lektion ist.
Absolut.
Mehr sogar als jeder Erfolg im Normalfall. Sie verbergen ihre eigenen Verletzungen, also die Erle zeigt ihre Wunde ja durch die rote Farbe, wie wir wissen. Die Erlegeborenen tun das eigentlich nicht. Im schlechtesten Fall verwandelt sich alles, was sie dann so nicht ansprechen, irgendwann in Rückzug und manchmal auch in plötzliche Wut, weil sie ja doch dieses Feuer in sich haben. Sie können auch misstrauisch werden, also das hängt mit dieser feinen Wahrnehmung zusammen, die ich angesprochen habe, dass sie so hinter die Maske blicken ein bisschen. Das kann natürlich auch kippen. Dann suchen sie hinter jeder Aussage irgendwie eine neue Bedeutung und hinter jeder Veränderung glauben sie, dass irgendein Motiv ist. Also aus Intuition wird da ganz schnell Misstrauen und aus Menschenkenntnis, würde ich sagen, Wachsamkeit ständiger.
Mhm,
sie können Übergänge gut begleiten. Ihnen selbst fällt das Ankommen recht schwer. Sie halten eine alte Tür offen, während sie bereits schon durch die nächste gegangen sind.
Mhm.
Sie leben immer zwischen Vergangenheit und Zukunft, Beziehung und Freiheit, Sicherheit und Abenteuer.
Das meine ich eigentlich, es klingt da für sie sau anstrengend.
das ist eben die schlechte Eigenschaft, diese Zwischenräume, wurscht auf welcher Ebene, sind ihnen sehr vertraut, aber können auf die Dauer wirklich erschöpfen sie und andere
sein. Ja, natürlich.
Wenn man immer in diesen Zwischenräumen lebt und sich dort auch bis zu einem gewissen Grad wohlfühlt. Mhm. Sie erklären gern, sie vermitteln, sie geben auch viele Chancen, aber irgendwann ist seine Grenze überschritten.
Wenn es duscht, dann richtig.
Genau, und dann verwandelt sich das Wasser sozusagen in das Feuer. Und da fällt die Reaktion dann oft deutlicher aus, als andere das erwarten. Mm. Deswegen, da weiß man, das ist auch das, was sie ja nicht ansprechen, wie es ihnen schon die ganze Zeit geht, kommt das dann manchmal als Überreaktion raus, obwohl das schon gute Gründe hat im Normalfall. Gut, das war's zunächst mit der Erle.
Ein sehr faszinierender und vielschichtiger Baum. Mhm. AK
auch Menschen. Ja, aber das empfinde ich eben wieder auch so. Mm. So, jetzt habe ich dir ein schönes Bild von Unsplash rausgesucht.
Sehr gut.
Ja, weil ich wollte einen schönen Fuchs haben. Und da habe ich so einen
Schau mal, ach, Füchse. Füchse sind schon sehr lieb.
Ich liebe Füchse.
Ich prompte die jetzt, okay? Wie heißt die literarische Gattung, wo Tiere sprechen können?
Fabel.
Ah, Fabel, genau, stimmt. Das ist ein neues Konzept. Ich prompte Menschen, meine Mitmenschen.
Ah, das ist aber wirklich ein lustiges Konzept.
Das könnte ein
Social Media Format werden, weil ich das so schon noch nie gehört.
Stimmt, das könnte echt lustig sein. Okay, ja genau. Will ich gleich mal ins Rennen werfen. Warum ist der Fuchs so ein beliebtes Fabelwesen?
Wir werden da drauf kurz eingehen, auf das Märchen, ja. Aber ich denke eben, weil man, greife ich jetzt vorweg, weil man schon viele Eigenschaften mit ihm einfach assoziiert hat.
Ah ja, okay.
Viele menschliche Eigenschaften. Mhm. Es ist ein guter Charakter für Strategie, Täuschung, ein bisschen so, eben ein schlauer Fuchs. Listig, also ich glaube, das schwingt damit.
Let's go.
Bei den Druiden sprechen wir, wenn wir sagen, der Fuchs, eigentlich vom Rotfuchs, also der Vulpes Vulpes. Vulpix, jetzt macht das alles Sinn bei Pokémon eigentlich. Der Rotfuchs ist der am weitesten verbreitete Vertreter der eigentlichen Füchse und lebt heute sowohl in Wildnisgebieten als auch in Dörfern und Großstädten. Der Fuchs ist eines dieser Tiere, das schon durch sein Aussehen irgendwie etwas, eben man verbindet es mit Märchen irgendwie was ein Charakter ist.
Ja, er hat da was Ästhetisches.
Absolut, absolut. Er ist kein Rudeltier wie der Wolf zum Beispiel und Füchse können aber in sozialen Familienverbänden leben. Und auch hier ist es ja wieder schon irgendwie immer eher ein Zwischenraum. Mm. Ich bin kein Rudeltier, aber in gewissen Verbänden kann ich mich dann doch damit irgendwie arrangieren. Aber Nahrung tatsächlich suchen sie meistens allein. Sie sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv und können sich stark an ihre Umgebung anpassen. Mm. Auch das hier ist eine wichtige Eigenschaft. Und genau diese Anpassungsfähigkeit hat dazu geführt, dass der Rotfuchs heute in sehr unterschiedlichen Lebensräumen vorkommt. In Wäldern, auf Feldern, in Gebirgen, an Küsten, in Großstädten. Also Füchse gibt es ja fast überall. Und er kann sich selbst in Gebieten sozusagen bewegen und ansässig werden, das vom Menschen verändert wurde wie Großstädte. Mhm. Der Fuchs besitzt einerseits einen ausgezeichneten Geruchssinn und ein sehr feines Gehör. Bei der Jagd zum Beispiel kann er so regungslos stehen, dass er eben verschwindet. Der schafft es wirklich, keinen Muskel zu bewegen, dass die Mäuse das nicht wahrnehmen und an auch diesen Sprung praktisch wie so ein Ninja dann ins Gras hupft und den, das hast du sicher schon mal gesehen.
Ja,
genau. Der Fuchs ist jetzt niemand, der auf Frontkampf geht, sondern jemand, der schon beobachtet und wartet und erst im richtigen Moment handelt.
Zuschlägt.
Richtig.
Schon ein bisschen ergrätzen, oder?
Deswegen ging man davon aus eigentlich, das wirkt halt sehr strategisch für Menschen als Beobachter. Und drum, glaube ich, hat man dem immer ein bisschen dieses Listige oder dieses andere.
Vielleicht haben wir uns deswegen auch schwer, weil wir halt überhaupt nicht listig und strategisch sind.
Wir Menschen oder wir beide?
Wir beide.
ja, das kommt hin, ja. Er ist einfach ein Charakter. Er ist jetzt nicht nur ein, ich meine, jedes Tier ist irgendwie ein Charakter, aber der halt irgendwie besonders.
Ja, voll.
Jetzt kommen wir endlich zu dieser Vorstellung des listigen Fuchs. Das ist eben jetzt nicht nur eine Erfindung vom Märchen, wie wir jetzt schon langsam mitbekommen haben, sondern geht eben auf tatsächliches Verhalten zurück. Wir nehmen das so wahr, dass er selten frontal angreift. Der würde nie absichtlich den schwierigeren Weg wählen. Er nutzt Deckung, wechselt seine Richtung, wartet ab und verschwindet auch schnell wieder. Und wie eben schon erwähnt, aus menschlicher Perspektive ist das ein Verhalten, das geplant und taktisch wirkt. In Geschichten wurde er deswegen der Trickster, so nennt man diesen Charakter. Eine Figur, die Regeln nicht durch Stärke bricht, sondern durch Intelligenz. Er gewinnt jetzt nicht, weil er der Mächtigste, der Größte oder der Stärkste ist, sondern er gewinnt, weil er erkennt, wie das System funktioniert und wo die Lücken bzw. Schwachstellen liegen. Und das hat man dann schon früh erkannt und in Erzählungen und Märchen eingebaut. Da gibt es nämlich Rena, den Fuchs. Diese Erzählungen verbreiteten sich im Mittelalter in unterschiedlichsten Fassungen. Also vor allem Frankreich, Niederlande, Deutschland und England waren die sehr verbreitet. Dort lebt Rena, der Fuchs, in einem Wald, in der Tiere wie Menschen sprechen. Also die halten dort Gerichte ab, haben Bedürfnisse, kämpfen um Macht. Klingt ehrlich gesagt wie ein bisschen wie die dunkle Version von Sumenia. Mhm. vielleicht ist das auch die Inspiration wieder. Meistens aus so alten Märchen und Literatur hat Disney ja schon lange und gern eine Tradition, daraus was Leichteres zu machen, sage ich mal, eine leichtere Kost.
Was meinst du leicht?
Ariel ist ja auch eigentlich eine urschlimme Geschichte und geht ja ganz anders aus.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Achso, nicht gewusst? Na? Das ist eine kleine Meerjungfrau, die ursprüngliche Geschichte.
Kurze Sidequest.
Sidequest. Die Grundstoryline ist dieselbe, sie geht zur Meerhexe, wird in einen Menschen verwandelt, aber jeder Schritt tut ihr so weh, zum Beispiel wird beschrieben, wie wenn sie auf Messern geht. Mm-hmm. Das zweite ist, auch wie in der Geschichte von Disney, verliebt sich der Prinz ja dann in eine andere, das ist ja die getarnte Hexe, das hat Disney dann draus gemacht. In Wirklichkeit ist das keine getarnte Hexe, sondern wirklich einfach eine andere Frau, die er einfach attraktiver, schöner, was auch immer findet und sie sitzen lässt. Das heißt, diese ganze Dings war dann umsonst, die stirbt dann auch, die Meerjungfrau.
Auf Gottes Willen.
Also sie hat ihr Leben zurückgelassen, ihre Heimat, hat sich Füße, die wie Messer Schmerzen angetan für einen Mann. Ich meine, ich glaube, sie wollte, ich weiß nicht, ob in der Originalgeschichte sie auch schon immer ein Mensch werden wollte, schon bevor sie ihn kannte, das weiß ich jetzt nicht. Aber prinzipiell geht das halt sehr düster aus.
Cool.
Und das hat Disney mit vielen Geschichten gemacht.
Okay, spannend.
Und deswegen frage ich mich, vielleicht ist Sumenia auch ein bisschen so daran angelehnt. Weil mag ich eigentlich sehr gern Sumenia.
Ich liebe Sumenia. Hast du im zweiten Teil ja im Kino?
Ja, voll. Ja. Da ist ja auch der Fuchs wieder sehr präsent. Und auch hier ist es ja einer der Hauptcharaktere. Also möglicherweise besteht da eine Verbindung. An der Spitze in dieser Story jedenfalls.
Okay, ich muss jetzt erzählen. Okay, es ist aber ein bisschen, es ist icky, creepy, was auch immer. Es gibt einen Running Gag. Ich find, oh Gott, das ist so unangenehm. Ich finde sie in Summe ein bisschen scharf.
Also den Hasen.
Ja.
Ja, aber ich finde ihn auch scharf.
Also natürlich, es war eh klar, dass wir zwar noch wieder so einen Trisch haben, aber es ist mal komisch.
Aber ich glaube, da geht es um den Charakter.
Ja, natürlich.
Ich glaube, du verliebst dich in diese Person. Und ich meine, die haben ja auch, ich meine, sie auch völlig, die haben doch irgendwie so eine Beziehung. Ich finde, das kommt ja nicht so ganz raus, ob die jetzt irgendwie sind, die ja schon, die haben
ja, die sind schon, ja, die haben fix was miteinander.
Aber wenn es jetzt ein Fuchs in Hase.
Ja, ich weiß, das macht überhaupt keinen Sinn, aber die haben fix was miteinander.
Ja, ja.
Aber ja, es gibt den Running Gag, dass ich irgendwie, wie man den ersten Teil geschaut hat, irgendwann einmal plötzlich gesagt habe, irgendwie ist die ganz hot. Ja. Seitdem hängt man das nach.
Aber wie gesagt, ich glaube, es geht da mehr um die Idee des Charakters, in dem man sich verliebt.
Ja.
In dieser Geschichte steht an der Spitze jedenfalls in dieser alten der König Nobel, das ist ein Löwe. Da gibt es auch noch einen Wolf, der heißt Insengrim und der repräsentiert so die körperliche Stärke und auch ein bisschen die Aggression. Und Renard, der Fuchs hingegen, ist keine direkte Macht, sondern er überlebt durch kluge Sprache, Täuschung und die Fähigkeit, wie gesagt, die Schwäche anderer zu erkennen und sie auch für seinen Vorteil zu nutzen, im schlechtesten Fall, im besten Fall, um ein System zu heilen.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, auch in dieser Geschichte, er lügt, er manipuliert, er entkommt beinahe jeder Strafe und obwohl er moralisch jetzt alles andere als vorbildlich ist, ist er trotzdem ein Main Character. Also die Menschen faszinieren solche Charaktere ja trotzdem, auch wenn wir es nicht gutheißen, wie sie ihre Fähigkeiten vielleicht benutzen. Und Renard zeigt in dieser Geschichte eine sehr unangenehme Wahrheit. Intelligenz ist nicht automatisch gut. Klugheit kann schützen, genau, aber sie kann genauso benutzt werden, um andere auszuspielen, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Also das ist etwas, was da schon sehr früh mitgegeben worden ist. Der Fuchs ist deswegen jetzt in dieser Geschichte kein rein positiver Charakter, aber er stellt auch immer die Frage, wie und wofür wir Fähigkeiten benutzen können. Also er ist schon wichtig. Ich habe dir mal das Bild mitgebracht, das wirst du sicher kennen. Also ich habe es gesehen und dachte mir, ah ja, das kommt mir schon bekannt vor.
Ja.
Ein bisschen auch wie der gestiefelte Kater.
Ja, voll. Ja, es gibt mir so ein bisschen Robin Hood.
Vibes, ja.
Robin Hood Vibes.
Waren das nicht eher Füchse?
Das waren Füchse, ja.
Diese Illustration, die ich dir gezeigt habe, ist von Ferdor Flinzer von 1900. Der hat auch diese Geschichte illustriert und war ein äußerst bedeutender Illustrator und Autor und Pädagoge. Der Fuchs gilt aber auch als Gestaltwandler. Also in europäischen Tiererzählungen fällt der Fuchs ja vor allem, wie wir jetzt gehört haben, durch seine List und seine Strategie auf. In ostasiatischen Überlieferungen wird es schon deutlich übernatürlicher.
Mhm.
In China begegnet uns der Hu Li Ching, heißt das dort. In Korea der Gumi Ho, wenn ich das richtig ausspreche. Und in Japan der Kitsune. Alle drei Traditionen kennen die Füchse, die ein sehr hohes Alter erreichen und denen werden halt magische Kräfte nachgesagt. Sie können menschliche Gestalten annehmen, häufig sind es Frauen, manchmal aber auch Männer, Priester, Kinder oder alte Menschen. Und sie sind nicht immer böse.
Ambivalent.
Ambivalent, ja. Also manche Fuchsgeister betrügen, andere verführen und schwächen Menschen und wieder andere verlieben sich, unterstützen andere, schauen, dass sie eben Systeme heilen.
Aber je länger ich drüber nachdenke, es ist so lustig, ich habe am Anfang gesagt, Fuchs, oh, cute, aber je länger ich drüber nachdenke, desto eigentlich negativ behafteter ist der Fuchs oder die Füchsin.
Ja, in den Geschichten halt.
Ist der Fuchs nicht auch der symbolisierte Eierdieb?
Ja, sicher.
Schon, gell?
Sicher, ja, der Fuchs und Hände irgendwie, ja, klar. Ja. Obwohl wir uns ja eigentlich im Druidischen bewegen, werde ich jetzt ganz kurz auf diesen Kitsune eingehen. Der japanische Kitsune gilt nämlich als besonders intelligent. Mit zunehmendem Alter sollen sich seine Fähigkeiten entwickeln. Sie können Illusionen erzeugen, Menschen verwirren, Träume beeinflussen und sich eben in menschliche Gestalten verwandeln. In manchen Erzählungen benötigen sie für die Verwandlung ein Blatt, ein Schilf oder einen Schädel, den sie an den Kopf legen. Und sie können Menschen sozusagen perfekt mimen. Aber nicht immer vollständig. Also auch das schwingt immer mit bei diesem Kitsune. 100% geht diese Gestaltwandlung nicht. Es gibt unterschiedliche Ausführungen, wie sich das sozusagen äußert. Manchmal verrät ein Überbleibsel von einem Schweif seine wahre Natur, was aber sehr auffällig wäre. Manchmal zeigt es einfach nur der Schatten. Die Person hat dann den Schatten eines Fuchses oder im Wasser ein falsches Spiegelbild. Und das soll sozusagen in diesen alten japanischen Legenden, sollte man immer darauf achten, wenn man mit jemandem zu tun hat, der einem so ein bisschen vorkommt, ob denn der Spiegelbild oder der Schatten nicht anders ist. Der Fuchs wird dazu zu einem Wesen, der eine Rolle perfekt spielen kann, aber auch niemals ganz aufhört, etwas anderes zu sein. Psychologisch sehr spannend, weil es geht jetzt dem Fuchs, zumindest beim Kitsune, nicht immer nur um Täuschung. Der hat einfach mehrere Identitäten, also der lebt das dann auch, diese Gestalten, und manchmal sind seine Motive nicht immer eben böse. Manchmal verliebt er sich in einen Menschen in einigen Geschichten und wird deshalb zu einer Menschengestalt, um mit dem zusammen zu sein. Also das hat manchmal die unterschiedlichsten Beweggründe. Die japanische Legende soll einem so ein bisschen mitgeben, wie viele Gestalten können wir annehmen, ohne uns selbst zu verlieren? Oder auch die Frage, welche Version von uns sehen andere Menschen? Welche Gestalt erscheint, wenn wir allein sind? Mhm. Genau passend dazu gibt es auch die Geschichte von der Fuchsfrau Kutsunoa. Die werde ich jetzt nicht im Detail eingehen. Da geht es eben genau darum, dass sie sich in einen Menschen verliebt und dann eben die Menschengestalt annimmt. Aber hier habe ich dir ein Bild mitgebracht von dieser Geschichte. Das ist unser letztes Bild heute, Bild 7. Das zeigt nur so ganz gut, wie man sich das vorstellen kann. Du siehst hier die Frau, aber wenn du den Schatten anschaust von der Trennwand.
Ah ja, okay.
Wir haben dann auch ein Kind zusammen in der Geschichte, und dieses Kind eben, das sieht man glaube ich da auch gerade, das zieht eben im Schatten diesen Fuchs und erkennt dann nach und nach, was die Mutter wirklich ist, und sie muss dann auch wieder
zurück. Krasses Bild.
Aber ist irgendwie cool, gell?
Naja, voll. Also du, eben nur jetzt für, na weißt du was, ich erkläre ich, oder wie beschreibe ich das jetzt nicht, ich gehe jetzt einfach auf Instagram und schaue sich das an.
Der neueste Trick von Tommy, damit wir mehr Engagement haben. Aber es ist wirklich ein cooles Bild.
Und also wer das Bild nicht gesehen hat, der hat echt was verpasst in seinem Leben. Wirklich das krasseste Bild, das ich jemals gesehen habe.
Okay, ja, wow. Wir stapeln hoch. Ich hätte mir das alles sparen können, was ich gesagt habe, und einfach nur dieses
Bild. Ja, stimmt.
Also es passt ganz gut zusammen, was der Kitsune ausdrückt
in Japan. Das sensationellste Bild, das ich jemals gesehen habe. Ja, das findet man dann auf Instagram, oder?
Ja, sicher.
Ja, okay.
Es ist auch ganz spannend, das habe ich noch gefunden, die Fuchshochzeit. Hast du davon schon jemals gehört?
Nein.
Das ist nichts Übernatürliches, nichts Legendenhaftes, das ist ein Wetterphänomen.
Ah.
Und das wird in Japan eben als Kitsune no Yomeri beschrieben, was auf Deutsch Fuchshochzeit bedeutet. Gemeint ist damit ein Regenschauer bei gleichzeitig Sonnenschein.
Ah, zwei Welten.
Ja, genau. Und das fand ich, deswegen habe ich es jetzt noch mitgebracht als Japan, als Abschluss für Japan. Weil das ist ja schon cool, dass auch dort wieder, genau wie bei den Kelten, sich der Fuchs auch wieder mit diesen Gegensätzen verbindet. Und wie du richtig sagst, auch hier treffen zwei Welten aufeinander, Sonne, Regen. Der Fuchs als magischer Begleiter bei Menschen, das ist auch noch interessant, in europäischen Vorstellungen über Hexerei und Geister, da gab es ja oft so diese Familiar Spirits, heißt das auf Englisch, also vertraute Geister könnte man so übersetzen. Ich glaube bei uns, ich glaube bei Sabrina war das oder so, da hat das nur Vertrauter geheißen.
Okay.
Also ich glaube einfach der Vertraute, ich sag's jetzt einfach, wir wissen, was wir meinen. Das waren eben Hunde, Katzen, aber vor allem auch Füchse.
Salem.
Genau, der Salem. Und dann kommen wir auch schon langsam zum Ende. Der Fuchs als Omen und Krafttier. Der Fuchs ist nämlich auch ein starkes Omen. Ich habe sogar aufgrund dessen überlegt, wenn wir mit diesem druidischen Schisselmissel fertig sind, dann können wir zum Abschluss, ich habe neue Karten, also relativ neu. Und da geht es um Omen. Das ist kein Tarot-Deck, sondern ein Omen-Deck. Und da ist der Fuchs ja auch, und all diese Tiere, die wir eigentlich besprechen, sind dort vertreten. Und es ist dann lustig, glaube ich, nochmal so zu recappen, welche Tiere bei dir rauskommen und was du dich noch erinnerst. Ich hoffe, wir vergessen nicht. Also das wäre noch eine schöne Abschlussfolge von der druidischen Astrologie.
Was bedeutet das Omen?
Wenn dir ein Fuchs begegnet, dann geht es zunächst um Wahrnehmung.
Warten.
Genau, er fordert nicht zum Handeln auf, sondern die Situation genauer zu beobachten. Symbolisch steht der Fuchs als Omen für Gedanken wie, fehlt dir irgendeine Information, die gerade wichtig ist? Irgendjemand in deinem Umfeld zeigt nicht sein wahres Gesicht, oder es gibt einen verborgenen Ausgang, auch ein spannender Aspekt. Oder ein Konflikt muss jetzt nicht frontal ausgetragen werden. Wahrscheinlich sogar besser, wenn du das irgendwie anders löst. Wenn dir der Fuchs eben beim Nachtspaziergang oder wo auch immer begegnet, dann stellt er meistens diese Fragen.
Spannend.
Als Krafttier steht der Fuchs vor allem für die Anpassungsfähigkeit. Wir haben schon gehört, er kann sich in unterschiedlichsten Landschaften und
Gegebenheiten
anpassen. Als Krafttier erinnert er auch daran, dass Identität nicht bedeutet, immer gleich reagieren zu müssen.
Generell alles ein bisschen fluider bei ihm, oder? Mhm. Grenzen verschwimmen.
Ja, und er sagt auch, dass nicht jede Provokation irgendwie beantwortet werden muss. Man kann sich auch gut zurückziehen, man kann einfach einen anderen Weg suchen, einen anderen Ausgang. Das ist auch so als Krafttier, was er mitgibt. Dann auch das Stichwort Tarnung und Grenzen. Nicht alles muss jedem Menschen gezeigt werden. Privatsphäre ist kein Zeichen von Unehrlichkeit. Ein Geheimnis kann auch Schutz bedeuten. Und das finde ich schon spannend, weil das ist ja so ambivalent. Ich finde, das hat man in vielen Filmen und so. Ich verstehe das Motiv, Dinge nicht zu sagen zum Schutz schon. Aber das ist immer so ein bisschen ambivalent.
Ja, finde ich ja.
Das müsste man dann sehr anatomisch, glaube ich, zerlegen, die Situation. Manchmal wird es wahrscheinlich auch als Ausrede benutzt. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass es den Aspekt gibt, dass man etwas nicht sagt zum Schutz. Intelligenz und moralische Verantwortung ist auch noch so etwas, das mitschwingt, weil eben wer andere Menschen gut versteht, besitzt halt schon auch Macht.
Ja,
weil
klar.
Je nachdem, die entscheidende Frage ist eben, wie man das einsetzt. Und ich liebe ja diese Hammer-Analogie. Kennst du die?
Na.
Ganz viele Sachen im Leben sind wie ein Hammer. Ein Hammer kann verwendet werden, um Häuser zu bauen, aufzubauen, irgendwas Gutes zu machen.
Du kannst ihn erschlagen damit.
Aber du kannst ihn gleichzeitig auch dafür verwenden, um irgendwas kaputt zu machen. Und das ist für mich auf so vielen Ebenen, stimmt das auf ganz viele Bereiche. Es kommt wirklich oft darauf an, wie derjenige ein Tool benutzt. Ein Tool per se ist nicht schlecht oder gut, sondern je nachdem, wie du es benutzt.
Ja. Ja, true that.
Dann kurz noch so Eigenschaften, die der Fuchs seinen Fuchsgeborenen sozusagen mitgibt. Beim Fuchs gelten die Menschen als aufmerksam, intelligent, aber auch manchmal schwer zu durchschauen. Sie beobachten Gruppen sorgfältig, also sie erkennen sofort Hierarchien, Spannungen und auch so unausgesprochene Regeln. Und oft wissen sie bereits, wer mit wem in Konflikt steht, bevor das irgendwie jemand offen angesprochen hat. Also die nehmen Schwingungen sehr, sehr gut wahr. Konkrete Stärken sind außergewöhnliche Beobachtungsgabe, strategische Intelligenz, Anpassungsfähigkeiten, Charme. Viele Fuchsmenschen besitzen so ein schwer greifbares Charisma und das stimmt auch beim Widder, finde ich. Die sind schon charismatisch, diese Leute. Unabhängigkeit ist sehr wichtig für einen Fuchs. Sie sind auch in Beziehungen so, dass sie nicht alles preisgeben, sagt man ihnen nach. Schwächen sind eben, dass sie, wenn sie es zu sehr übertreiben, konfrontationsscheu werden, dass sie gerne zündeln, aber sich rausnehmen. Also so ein kleines Little Fires Fire Everywhere und sich dann zurücknehmen. Und das können sie auch gut.
Oh, kenne ich echt ein paar. Ja.
Und Erle und Fuchs gemeinsam. Also wo sind so diese Gemeinsamkeiten? Wir haben es eh schon ein bisschen erkannt, glaube ich. Aber in einem Satz, die Erle verändert die Umgebung, der Fuchs versteht die Umgebung. Und das ist halt eine sehr große Überschneidung und warum die so gut zusammenpassen.
Krass, über was wir vorher alles geredet haben, bevor wir aufgenommen haben.
Passend zu dieser Folge heute. Und damit bin ich auch wirklich am Ende.
Bedeutet?
Ende.
Na, sehr spannend. Ja, du weißt ja, das habe ich jetzt schon bei allen Folgen gesagt, diese Art der Astrologie viel spannender finde. Und das jetzt zur Seite gebend, ich finde die Erlenmenschen hochinteressant.
Die stechen schon heraus.
Ich habe in meiner Vergangenheit auch Themen gehabt mit Erlenmenschen, die nicht einfach waren und die hochkomplex waren und die oft einfach auch einmal als lästig wahrgenommen habe, weil halt. Aber ich erkenne auch,
wie ich gesagt habe.
Ja, genau. Ich erkenne aber natürlich auch den Wert. Es ist aber eine Timing-Frage.
Ja.
Gerade wenn eben Erlen auf Nicht-Erlen treffen, dann ist oft einfach ein Timing-Thema. Wann macht man das? Wann geht man das an?
Und vielleicht haben sie deswegen eben den Fuchs eigentlich dazu bekommen.
Ja.
Der ist ja ein Meister des Timings.
Genau, und deswegen die Kombination aus ich brenne alles nieder, was jetzt zum Beispiel Prozesse oder bestehende Strukturen betrifft, und eben ich erkenne, wann der richtige Moment ist, ein Feuer zu legen, da liegt halt wahrscheinlich die wahre Kunst, I guess. Weil sonst wirst du entweder als lästig wahrgenommen oder übertaktierend. Also das ist halt einfach dieser. Also ich stelle mir tatsächlich diese Eigenschaften, die du beschrieben hast, stelle ich mir tatsächlich auch als teilweise natürlich auch anstrengend für einen selber vor.
Ja, und ich glaube eben oft missverstanden. Das glaube ich schon.
Auch missverstanden, genau,
so wie
definitiv.
Ich glaube, wie eben, man hat das immer so verbunden, aber wer weiß, ob das überhaupt dahinter eben die Intention ist und
voll.
So weiter.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch oft Overthinker sind. Die
ja klar, eben dieses immer zerdenken,
ja,
immer glauben,
genau,
da liegt irgendein
genau.
Motiv dahinter, ganz sicher sind das Overthinker, ja.
Sehr, sehr spannend. Ihr Füchse da draußen, ihr seid super smart, das wissen wir jetzt. Nutzt das bitte nur fürs Gute.
Aber was man sagen muss, finde ich, den Menschen, also jetzt Gefühl, von dem, was ich jetzt da so zusammengetragen habe, die haben schon Power, aber ist ja auch Frühling.
Ja, voll,
also,
die haben
ich
Power.
Ich finde das Seepferdchen lieb und alles, aber ich meine, auf spiritueller Ebene ist das Seepferdchen sicher badass. Aber in dieser realen Welt, naja. Also ich glaube, das ist ein guter Vergleich.
Stinkt so ein bisschen ab.
Also, naja.
Sebi, tausend Dank. Wieder mal vielen, vielen Dank für das Zusammentragen all dieser interessanten Fakten über die Erlen und die Füchse. War wieder mal sehr, sehr interessant. Ich bin mir sicher, viele Hörerinnen da draußen haben sich wiedererkannt in dem.
In dem einen oder anderen zumindest.
Zumindest, ja, genau. Ich bin sehr, sehr gespannt, was als nächstes kommt.
Ich finde das auch cool. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer euch da draußen. Und auch dir vielen Dank für deine Inputs und dass du da immer so mitfieberst. Weil ich finde, das hat schon eine andere Dynamik, irgendwie diese druidische Astrologie.
Komplett.
Ich meine, mir gefällt das andere auch gut, keine Frage. Aber da merke ich schon, da...
Jetzt ganz, ganz ehrlich gesprochen, ich merke, dass ich... Und das so überhaupt nicht respektlos klingen, aber ich bin hier viel aufmerksamer.
Merke ja, ich an mir selber. Weil du mehr relaten kannst oder dich, weil du einfach wahrscheinlich dich mehr da reinfühlen
ja,
kannst.
Voll. Ja, voll. Ich kann mit dem einfach viel mehr anfangen wie mit
unseren Dämonen.
Nee, die Dämonen waren dann eh wieder ganz lustig und cool, aber trotzdem.
Du hast ja schon mal gesagt, diese Tierkreiszeichen.
Ja, genau, die Tierkreiszeichen haben es mir einfach überhaupt nicht andauern. Aber damit kann ich echt sehr, sehr viel tun und vor allem erzeugt es Bilder in mir. Und da tun wir viel leichter. Bei einem Thema, das ich an sich schon hinterfragungswürdig finde, tue ich mir aber hier noch sehr, sehr viel leichter, wenn ich die Augen schließe mit so einer Flusslandschaft mit Erlen vorstellen und ein paar Elfen, die herumfliegen. Also das geht sich alles aus.
Mhm. Das heißt, und der Fuchs, der da durchwandert.
Ja, und der Fuchs, der da chillt und sich ein bisschen umschaut und herumtaktiert. Das macht alles was mit mir. Vielen, vielen Dank. Auch an euch da draußen wieder mal fürs Zuhören. Noch ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar, es kommen sehr, sehr, sehr viele heiße Tage noch auf uns zu. Wir haben gerade eine krasse Übersterblichkeit bei alten Personen in Österreich, aber auf der ganzen Welt. Wenn ihr da draußen irgendwen seht, der alt und schwächlich wirkt, fragt es nach, ob sie was zum Trinken haben wollen. Nur so ein kleiner Tipp. Ihr habt da gerade ein persönliches Erlebnis gehabt. Menschen sterben gerade echt wegen der Hitze, also...
Ja, das darf man nicht unterschätzen.
Voll. Seid vielleicht ein bisschen achtsam, was das Thema betrifft.
Aufmerksam, ja.
Also, Pussis hier da draußen.
Und ich blase jetzt die Chakra-Kerze aus und wünsche euch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer.